Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Danke auch an Glaukos für die Unterstützung in diesem Themenmonat und ein herzliches Willkommen an Herr Privatdozent Dr. Tanneri. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Vielen Dank, Frau Licht. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, wir sprechen heute über eine spannende Studie und zwar von Herrn Kobashi und Kollegen. Und dabei geht es um verschiedene Crosslinking-Protokolle. Jetzt muss ich aber noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, wie funktioniert ein Crosslinking, also eine Hornhautquervernetzung überhaupt und bei welchen Patienten machen wir das?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich ausweichend beantworten möchte. Crosslinking.
Immer gut.
Crosslinking ist eigentlich ganz einfach, wenn man es sehr vereinfacht darstellen möchte. Crosslinking führen wir durch, wenn die Hornhaut zu weich ist und dem Augeninnendruck fokal nachgibt, dünner wird und sich vorwölbt. Also beim Keratokonus oder beim Keratokonus nach Lasern, dann wird auch manchmal von Keratektasie gesprochen. Es ist jetzt wirklich die Frage, sind es überhaupt zwei verschiedene Entitäten oder ist es nicht das Gleiche?
Ja.
Das ist vielleicht Thema eines anderen Podcastes.
Können wir auch gerne irgendwann machen.
Auf jeden Fall dient das Crosslinking dazu, die biomechanisch zu elastische Hornhaut zu versteifen durch eine Quervernetzung. Das ist ein chemischer Prozess, den man kennt, zum Beispiel bei Kunststoffen, wo zum Beispiel in ihrem Turnschuh die Kunststoffmoleküle durch Quervernetzung aneinander gebunden werden und unterschiedliche elastische Eigenschaften aufweisen. Quervernetzung an der Hornhaut findet jeden Tag statt, einfach dadurch, dass die Sonne auf unsere Hornhaut scheint und das UV-Licht die Hornhaut vernetzt, also biochemisch steifer macht. Das Ganze kann man gezielt verstärken, in vivo wie in vitro. Das heißt, nicht nur die Hornhaut kann man durch Crosslinking verstärken, sondern auch andere Materialien. Und man kann dadurch die biomechanischen Eigenschaften titrieren von Implantaten, von Kunststoffen, aber auch eben von der Hornhaut. Wenn wir jetzt die Hornhaut versteifen wollen, dann können wir in die Sonne gucken. Das hat Nebenwirkungen, die wir nicht haben wollen, wie Kataraktinduktion oder Makuladegenerationsinduktion.
Und deswegen also kein guter Ratschlag für Patienten.
Nicht sehr praktikabel. Wir müssten vor allen Dingen auch lange in die Sonne gucken und das über Jahre. Und das kann man dadurch verstärken, indem man ein Enzym nimmt, was die Quervernetzungsreaktion beschleunigt. Im klinisch eingesetzten Fall seit 2007 ungefähr ist das ja zugelassen, wird dafür Riboflavin verwendet, ein gelber Farbstoff, der dann mit UV-Licht der Wellenlänge 365 Nanometern beleuchtet wird und dadurch die Hornhaut versteift. Und ich weiche der Frage deswegen aus, weil wir am Anfang gedacht haben, mehr brauchen wir eigentlich nicht als Riboflavin, die Hornhaut und ein bisschen Sauerstoff. Und schon nach wenigen Jahren sind 30 verschiedene chemische Reaktionen in der Hornhaut entdeckt worden, die ich nicht alle wiedergeben kann.
Okay, gut. Aber ich fand, so ausweichend war es gar nicht. Also war doch alles sehr schön genau.
Immerhin 29 von 30 Reaktionen habe ich nicht dargestellt.
Gut, okay. Aber das ist ja auch der, den man quasi in diesem... Ist das der, der auch in dem Dresden-Protokoll erläutert wird?
Ja, das Dresden-Protokoll ist halt das ursprüngliche sozusagen, das Ur-Crosslinking, so wie von Professor Wollensack und Professor Seiler beschrieben. Und das ist sozusagen der Maßstab, an dem alles andere gemessen wird. und es funktioniert mit einer bestimmten Energiedosis, mit einer bestimmten Riboflavin-Einwirkdauer und einer bestimmten Beleuchtungsdauer. Ich stelle das kurz mal dar. Nach
Gerne.
Dem Dresden-Protokoll, so wie es ursprünglich beschrieben wurde, wird das Epithel mechanisch entfernt. Dann wird die Hornhaut eine halbe Stunde lang mit Riboflavin in Dextranlösung sozusagen getränkt. Also man träufelt immer wieder Riboflavin auf die Hornhaut drauf, dass die sich sozusagen vollsaugt. Anschließend wird 30 Minuten lang die Hornhaut beleuchtet mit UV-Licht der Wellenlänge 365 Nanometer und einer Fluence, also einer Energiedosis pro Quadratzentimeter von 3 Joule. Das hat sich als sehr wirksam und sehr effektiv und sicher herausgestellt, um die Hornhaut...
Auch für die Linse und die Netzhaut
richtig,
quasi.
Richtig. Diese Parameter sind nach tierexperimentellen und in vitro-Experimenten so gewählt, dass eben die Hornhautrückseite gar nicht gecrosslinkt wird. Das ist ja deshalb wichtig, weil man das Endothel schonen möchte. Das heißt, da ist sozusagen ein Puffer eingebaut, sodass man das Endothel nicht crosslinkt und auch nicht die Augenlinse auch nicht crosslinkt.
Beim Crosslinken quasi was kaputt geht, wenn es versteift wird.
Wenn man das Endothel crosslinken würde, das war so eine ursprünglich geäußerte Sorge, dass man das Endothel kaputt crosslinken würde. Deswegen achtet man darauf, dass man eben die Einwirkdauer des Riboflavins so wählt, dass nicht die gesamte Hornhaut voller Riboflavin ist und dass die Konzentration des Riboflavins vor dem Endothel so gering ist, dass kein effektives Crosslinking stattfindet. Und die Beleuchtungsstärke wird auch so gewählt, dass eben das UV-Licht durch die Hornhaut, durch das Riboflavin in der Hornhaut gefiltert wird und nur noch sehr wenig UV-Licht, am besten gar keins, die Endothelschicht erreicht.
Okay, gut. Also das fand ich jetzt sehr schön anschaulich. Vielen Dank. Jetzt sprechen die ja in der Studie über die Accelerated Corneal Collagen Crosslinking und die Standard Corneal Collagen Crosslinking. Was verbirgt sich denn hinter diesen beiden Begriffen?
Also das Dresden-Protokoll, das ursprüngliche Standard-Crosslinking-Protokoll, wenn Sie genau zugehört haben, halbe Stunde Riboflavin-Einwirkdauer, dann halbe Stunde Beleuchtung und dann möglicherweise das Ganze am zweiten Auge. Dann liegt der Patient also netto 2 Stunden auf dem Rücken und Sie sind mit dem Patienten beschäftigt und das Drumherum kommt noch dazu. Das ist also für den Patienten und für den Therapeuten nicht gleichermaßen, aber es ist belastend. Und darum die Hoffnung oder darum die Suche nach einer schnelleren Methode. Jetzt gibt es in der Chemie das Bunsen-Roscoe-Gesetz. Das besagt, wenn ich die Beleuchtungsintensität erhöhe, dann kann ich die Dauer verkürzen. Und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, ich mache das Ganze in 3 Minuten statt 30 Minuten, indem ich einfach die zehnfache...
Und das ist sehr viel kürzer.
Genau, indem ich einfach die zehnfache Lichtdosis verwende. Jetzt hat es sich aber gezeigt, in der Hornhaut aus verschiedenen Gründen gilt dieses rein chemische Gesetz, was für rein chemische Reaktionen gilt, an der Hornhaut fürs Crosslinking nicht ganz so. Und deswegen ist man mittlerweile so ungefähr bei 15 Joule pro Quadratzentimeter angekommen. Also nicht das Zehnfache, sondern das Fünffache an der ursprünglich beschriebenen Lichtdosis. Dadurch ist die Behandlung für den Patienten schneller und für den Therapeuten eben auch. Bei dem Accelerated, also bei dem beschleunigten Protokoll, hat man auch ein paar Kunstgriffe gemacht. Man hat statt dem Dextran in der Riboflavin-Lösung Hydroxymethylcellulose verwendet, was ein schnelleres Eindiffundieren ermöglicht.
Stimmt, das muss man ja auch bedenken.
Das geht ja. Also auch schneller. Mhm. Das kann man auch auf 8 Minuten verkürzen.
Okay.
Und dann sagt diese Meta-Analyse in einem Satz, spielt keine Rolle, ob man das Standardprotokoll nimmt oder das beschleunigte Protokoll, so wie ich es gerade beschrieben habe. Es kommt zum gleichen Ergebnis.
Das ist ja schon mal eine schöne Aussage, vor allen Dingen für die ganzen Operateure oder ja, sagen wir mal auch für die OP-Pläne.
Auf jeden Fall.
Kriegt man ja bestimmt noch mal was anderes unter, als wenn jetzt ein Tisch die ganze Zeit 2 Stunden lang durch den Patienten blockiert ist.
Und Sie können sich vorstellen, diese Studie ist zwar nur an erwachsenen Patienten gemacht, aber wir behandeln ja auch Minderjährige, Pubertierende. Mhm. Die meisten Patienten sind ja so zwischen 13 und 23 Jahren. Und gerade die Minderjährigen möchten und können vielleicht gar nicht so lange still liegen.
Ah, ja, stimmt. Auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wie lange dauert die beschleunigte Verfahrensweise? So roundabout
15 bis 20 Minuten pro Auge mit dem Drumherum.
Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, krass. Das ist natürlich schön, wenn das dann ähnlich effektiv ist. Mhm. Oder genauso effektiv.
Im Grunde genauso effektiv.
Ich hätte noch ein paar Nachfragen. Und zwar, was war denn mit dem Endothel? War das auch gleich geschützt bei beiden?
Ja. Okay, gut. Man muss dazu sagen, das ist eine Meta-Analyse von randomisierten, kontrollierten Studien. Und man hat nur 6 identifizieren können. Und davon hatten längst nicht alle das Endothel untersucht. Aber wir sind selbst nach ein paar Jahren mit dem Standardprotokoll auf das beschleunigte Protokoll gegangen und haben mit keinem Verfahren einen Endothelschaden, der klinisch signifikant gewesen wäre, festgestellt.
Das sind eigentlich immer die besten Aussagen, weil man so aus der Erfahrung dann noch was mitbekommt und so einen subjektiven Eindruck auch noch mitbekommt, der dann am besten noch bestätigt wird durch eine Studie.
Genau. Diese Studie ist halt prospektiv randomisiert, also eine Meta-Analyse von prospektiven randomisierten Studien, um die Power zu erhöhen. Aber dadurch hat man nur 6 Studien gefunden. Und es ist eben heutzutage schwierig, eine prospektive randomisierte Studie mit einer Kontrollgruppe durchzuführen, wenn man eben weiß, es gibt eine funktionierende Methode, dann ist es ethisch schwierig, dann noch eine solche Studie durchzuführen, geschweige denn genügend Studien, die dann noch eine Meta-Analyse erlauben würden.
Klar, und Sie meinten ja auch in der letzten Folge, die man ja auch sehr gerne nachhören kann, dass es ganz wichtig ist, so früh wie möglich zu behandeln, um dann halt ein weiteres Fortschreiten zu verhindern.
Richtig, das galt insbesondere nach einer refraktiven Behandlung an der Hornhaut. Aber das gilt in meiner Meinung auch für im Grunde jeden Keratokonus, dass man den frühzeitig erkennt und behandelt. Ich weiß, dass einige Kollegen da zurückhaltender sind, weil natürlich auch das Crosslinking nicht risikofrei ist. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man fragen, führen wir nicht eine Übertherapie durch, wenn wir einen Keratokonus bei der Erstdiagnose schon behandeln? Umgekehrt, wie machen wir es denn beim Glaukom? Da warten wir ja auch nicht, bis ein irreversibler Gesichtsfeldschaden entstanden ist, bevor wir therapieren, sondern wir therapieren, sobald wir die Diagnose Glaukom gestellt haben. Und die richtet sich nach dem Augendruck, aber nicht nur nach dem Augendruck. Und die kann auch bei normalem Augendruck schon gestellt werden. Und da würde man dem Patienten nicht sagen, komm mal in 5 Jahren wieder und dann gucken wir mal, ob du auch wirklich einen Gesichtsfeldschaden hast.
Das ist natürlich auch gut, wenn man dann sowas immer im Hinterkopf behält. Und letzten Endes sind so randomisiert kontrollierte Studien. Und die Patienten wurden jetzt, glaube ich, also die haben das jetzt ja so runtergekürzt und gesagt, 1 Jahr Nachbeobachtungszeit. Und wenn man sich denkt, das heißt, wir haben viele Patienten gehabt, die auffällig waren und mindestens 1 Jahr lang nicht behandelt worden sind, dann hat man ja auch schon auf eine Art und Weise einen Vergleich und kann sagen, okay, es ergibt schon eher Sinn, tendenziell überzubehandeln, als dass man es sein lässt und riskiert, dass die Hornhaut dünn wird und dann, wie Sie letztes Mal auch sagten, immer schwieriger zu behandeln. Ich habe mich jetzt noch gefragt, wenn wir die Auswahl zwischen diesen beiden Verfahren haben, gibt es dann da zum Beispiel bei dünnen Hornhäuten, einen Unterschied? Welches würdet Sie wählen?
Es gibt nicht nur diese beiden, ich sag mal, Klassen von Verfahren. Auch in dieser Studie hatten die beschleunigten Protokolle nicht genau die gleichen Parameter. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Protokollen. Wie gesagt, verschiedene Beleuchtungsstärken, verschiedene Energiedosen, auch auf Dauer. Man kann beschleunigen und trotzdem noch die Energie erhöhen von 5,4 Millijoule auf 7,2 oder 7,8 ist in dieser Studie einmal erwähnt. Man kann das Epithel entfernen oder nicht entfernen. Man kann die Hornhaut, die sehr dünne Hornhaut, wie die Sie gerade ansprachen, gezielt aufquellen, um das Endothel zu schützen. Ich habe das einige Male gemacht. Dann haben wir aber, wie gesagt, festgestellt, das Endothel nimmt keinen Schaden. Und die Frage rein theoretischer Natur, die sich mir stellt, ist, wenn ich die Hornhaut quelle mit hypotoner Riboflavin-Lösung oder mit destilliertem Wasser, bevor ich sie quer vernetze, reduziere ich dann nicht auch die Effektivität des Crosslinkings, wenn ich die Hornhaut wie ein Schwamm aufgequollen habe? Das ist eine Frage, die meines Wissens noch nicht in Studien geklärt wurde.
Aha, dann kommt da noch ein bisschen was auf uns zu.
Da kann noch was kommen. Aus Indien ist eine Studie oder eine Idee beschrieben. Da hat man bei sehr, sehr dünnen Hornhäuten in Riboflavin getränkte Kontaktlinsen auf die Hornhaut gelegt, um das Endothel zu schützen. Dadurch hat man natürlich aber auch weniger Crosslinking-Wirkung in der Hornhaut. Es gibt zahlreiche Schrauben, an denen man beim Crosslinking drehen kann. Man kann das Epithel von Hand entfernen. Man kann das Epithel mit dem Excimer-Laser entfernen. Da kann man den PTK-Modus wählen, dass man gerade so viel Epithel entfernt wie nötig, aber für den Patienten schonender. Man kann aber auch in den PRK-Modus gehen und den PRK-Modus mit der subjektiven Refraktion oder anhand der subjektiven Refraktion oder anhand des subjektiven Zylinders orientiert einsetzen. Ich sage jetzt nicht, dass man eins zu eins das macht, sondern wir haben das, und so ist es auch in der Erstbeschreibung von Kanalopoulos dargestellt, mit der Hälfte des refraktiven Zylinders kann man das machen. Vorausgesetzt, man überschreitet 50 Mikrometer an stromalem Abtrag nicht. Dann kann man also gleichzeitig die Hornhaut versteifen und regularisieren, dadurch das Sehvermögen verbessern mit Brille, ohne Brille, aber auch die Kontaktlinsenanpassung erleichtern. Das ist Crosslinking also in Kombination mit dem Excimer-Laser. Dann gibt es noch Crosslinking in Kombination mit Ringsegmenten, auf die wir in einer späteren Folge noch eingehen werden.
Ja, ein sehr guter Cliffhanger. Mensch, was für eine perfekte Überleitung. Also man merkt, da gibt es noch ganz schön viel, was man da theoretisch lesen könnte und ein weites Feld auch an Ideen. Die Augenheilkunde bleibt immer spannend. Vielen herzlichen Dank, dass Sie so viel erklärt haben und heute wieder dabei waren. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Da sprechen wir, wie wir es ja eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen hatten, über Komplikationen der Hornhaut-Quervernetzung, also des Crosslinkings, und gehen einmal für die Assistenzärzte durch, welche wir unbedingt für die Facharztprüfung kennen sollten und natürlich auch grundsätzlich als Augenarzt geläufig haben sollten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen herzlichen Dank auch an Glaukos für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge eine gute Woche und eine schöne Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen, Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.